Ein ganzes Jahr lang haben wir gedacht, nämlich an den Reformator Martin Luther. Auch hier im Münchner Kirchenradio. Mich interessieren hier bei Hauptsache Mensch immer die Menschen, auf die sich bestimmte Themen auch auswirken. Deshalb habe ich mir heute einen Mann eingeladen, der von sich behauptet, er sei im Innersten zutiefst ökumenisch. Dabei ist er doch eigentlich katholisch barock. Wobei er war auch noch jahrelang Christbaumverweigerer, bis er eine monstergroße Krippe in seinem Wohnzimmer aufgebaut hat, in der es aber nicht nur die Heilige Familie, sondern auch eine Apfelschorle für die Maria und ein Helles für den Josef gibt und einen ökumenischen Krippenabräumtermin. Und das sind nicht unsere einzigen Themen heute. Wir reden auch noch über sein spirituelles Lexikon, das eine Fortsetzung einer Reihe ist, in der vorher ein Österreich-Lexikon erschienen ist, dann ein Bayern-Lexikon und ein Erotik-Lexikon. Herzlich willkommen, Gerd Holzheimer.
Hallo.
Haben Sie den Eindruck, dass wir das alles schaffen in den nächsten 2 Stunden?
Stunden, haben Sie Plural gesagt?
Ja, 2.
Ja, okay.
Okay, schauen wir mal. Ich freue mich jedenfalls drauf.
Ganz meinerseits, danke.
Zuallererst muss ich meinen heutigen Gast Gerd Holzheimer aber vorstellen, wobei das gar nicht so einfach ist. Erstmal würde ich sagen, Schriftsteller, bayerischer, in Gauting lebender und Kulturevents belebender. Weil das reicht noch lange nicht. Sie waren auch Bauer? Wo, wann, warum?
Naja, ich war Lehrer schon ein halbes Jahr, das hat nicht funktioniert. Und dann war das die Zeit, wo viele Freunde ausgestiegen sind, nach Niederbayern oder in die Toskana und Landwirtschaft gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, ich versuche es richtig zu lernen. Und habe da eine Lehre angefangen bei Anthroposophen. Das habe ich dann aber auch nicht durchgehalten.
Okay, und dann waren Sie wieder Gymnasiallehrer.
Und dann war ich erst noch Kindergärtner.
Auch noch.
So verschiedene Dinge gemacht, ja.
Bis Sie dann Teilzeit am Gymnasium und dann auch Teilzeit an der Uni oder Vollzeit an der Uni?
Ja, Auftrag an der Uni, ja. Mhm.
Und, was ich sehr lustig fand, Oberammergau-Korrespondent beim Rheinischen Merkur für die Südschiene und andere Exotismen.
Ja, so haben die das genannt.
Stand das so in der Anzeige.
Also es war jetzt nicht direkt eine Berufsbezeichnung, also, aber redaktionsintern lief es so, dass dann solche Aufträge an mich gingen.
Und da waren Sie für was zuständig?
Naja, praktisch für die Südschiene.
Also nicht alles, nur Oberammergau.
Doch auch, ja, doch. Also das war mein erster Kontakt sogar zu Oberammergau, das war die 90er-Passion. Und da haben die mich hingeschickt und das hat sich auch gleich als sehr fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt und dann stand ja auch ein Buch draus und eigentlich bis heute bestehen die Kontakte zu Oberammergau.
Wie bezeichnen Sie sich denn selbst?
Ja, schwierig. In Franken hat mich mal jemand gefragt, nachdem ich halt auch wieder mal getextet habe, was sind Sie vom Beruf? So richtig schön fränkisch. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich selber nicht so genau. Und dann beäugt er mich so und sagt, ich glaube, Sie sind ein Alleinunterhalter. Das fand ich ganz hübsch und das noch auf Fränkisch.
Gut, wenn ich Sie dann wieder anmoderiere, dann werde ich Sie Alleinunterhalter nennen. Sie haben auch eine sehr lustige Übersetzung oder für mich sehr lustige Übersetzung des kleinen Prinzen ins Bayerische geschrieben. War die lustig gemeint?
Nein, das war überhaupt nicht lustig gemeint. Das war auch nicht meine Idee, weil ich spreche ja Bayerisch, aber ich schreibe nicht Bayerisch mein ganzes Leben nicht, weil ich finde, es geht nicht. Man kann es nicht richtig schreiben, weil jeder ein bisschen anders spricht es gibt keine Phonetik, finde ich. Naja, dann haben die das aber immer wieder gesagt, das kannst nur du machen. Und dann habe ich gesagt, ich kann es aber nicht machen. So ging das hin und her. Und dann wollte ich mich aber auch nicht zieren. Und dann habe ich einfach einmal ein Probekapitel probiert. Das hatte auch tatsächlich mit dem Lutherjahr zu tun, klingt jetzt komisch, weil ein Freund von mir, der ist Übersetzer aus dem Französischen, einer der besten, wie ich finde, bei dem habe ich auch 2 Jahre gelebt im Allgäu, auch auf dem Bauernhof. Und der hat über Luther als Schöpfer der neuhochdeutschen Sprache und Übersetzer geschrieben. Und da eigentlich Leitlinien aufgestellt, wie man das übertragen muss, nicht Wort für Wort korrekt, weil dann wird es langweilig, sondern man muss in der neuen Sprache eine Melodie finden, einen Rhythmus, der dann passt.
Ah, Sie haben es direkt aus dem Französischen ins Bayerische übersetzt, nicht über den Umweg des Deutschen.
Ja, das ist für mich ist ja Hochdeutsch schon die erste Fremdsprache.
Okay. Ach, dafür sprechen Sie es aber ganz gut.
Danke. Ich gebe mir auch Mühe.
Mein heutiger Gast, der Schriftsteller und Alleinunterhalter, wie ihn mal jemand genannt hat, Gerd Holzheimer, hat mehrere Lexika herausgegeben. Da haben wir eben schon gesagt, über Österreich zuerst, dann über Bayern?
Das war das Erste, ja. Bei Reklam damals, war aber auch nicht meine Idee. Das kam ein bisschen, glaube ich, aus der Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Merkur. Da ist dann einer Lektor damals neu geworden für Reklam Leipzig. Und die haben ein ziemlich freches, witziges Programm gleich mal aufgestellt. Und dann hat der sich an mich erinnert und hat gesagt, ja, könntest du nicht für uns auch was machen? Dann habe ich gesagt, na was denn? Naja, ein Lexikon vielleicht. Naja. Dann habe ich gesagt, na, vielleicht, worüber? Dann habe ich gesagt, ja, mei, ich bin halt viel in Österreich und habe da auch gearbeitet. Er sagt, ja, super, über österreichisches Bewusstsein.
Okay.
Und das habe ich dann geschrieben und dann lief das ganz gut. Dann habe ich gesagt, welches Land kennst du noch? Und damals, es hat auch ein bisschen gestimmt, also ich bin einfach einer, der zu Hause geblieben ist, bis dahin. Erst später bin ich dann in die Welt hinaus. Und dann habe ich gesagt, naja, Bayern. Und dann das geschrieben und dann kam natürlich wieder die Frage, was kennst du noch für ein Land?
Genau, und
das
dann
war beim
das
Bier. Ja, dann habe ich gesagt, keins mehr. Und dann sagt, es gibt es nicht, es muss irgendwas geben, wo du dich auskennst. Und dann habe ich einfach nur so als Schmarrn gesagt, naja, Erotik halt. Sag, super, das machst du.
Fremde Welten erkunden.
Ja, ja, okay. Es ist wieder auch so dieser heimatfremde Bezug natürlich.
Und der vierte Band geht über.
Naja, und das war dann der Verleger Hubert Ettel von der Lichtung. Dann hat er gesagt, naja, aber jetzt passt doch ganz gut als Pendant ein spirituelles Lexikon. Zum
ja.
Erotischen.
Gibt es da Pendants? Gibt es da direkte Bezüge? Nein.
Doch, ich glaube schon. Also ich habe das Erotische, ich habe eigentlich alle Lexikon nicht wirklich ernsthaft geschrieben. So, die sind ja mehr so witzig. Oder ich hoffe es, dass es ist.
Also
wobei Männer übrigens bei Erotik überhaupt nicht lachen können, habe ich die Erfahrung gemacht.
Geht an die Ehre, oder?
Ja, offenbar. Also das geht nicht. Während Frauen fanden es eigentlich ganz komisch. Vielleicht auch, weil ich mich über Männer lustig mache oder so. Aber ich glaube schon, dass es jetzt im Ernsten gibt schon was, weil ja, mein Glaube, Liebe, Hoffnung, das hängt so eng zusammen. Und Schöpfung ist ja auch ein Liebesakt. Und von daher ist das für mich nah beieinander.
Aber in der Spiritualität kennen Sie sich auch, glaube ich, ganz gut aus. Sie haben da schon einige Erlebnisse gehabt.
Ja, ich bin aber kein Theologe, ne? Das ist ganz wichtig.
Genau.
Ich habe einfach sehr viel Glück gehabt mit der Begegnung mit Glauben und es hat mich bereichert, während andere klagen ja gelegentlich, das würde sie eng machen oder unfrei. Ich empfinde das ganz im Gegenteil so.
Das möchte ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen. Das Buch heißt, und Sie werden lachen, und im Klappentext heißt es, es handelt sich um ein nicht-theologisches Lexikon, das haben Sie gerade selbst schon gesagt, dessen Autor eine Theologie des Lachens und der Heiterkeit am Herzen legt. Was ist denn diese Theologie des Lachens?
Ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Was ich gelegentlich an den Amtskirchen vermisse, ist, dass sie eben auch einmal Humor zeigen, dass man das Gefühl hat, die Schöpfung ist auch was Fröhliches, was Heiteres. Und eine Art von Gott, Göttlichkeit, die nicht lachen kann, mag ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, der muss sich über unser kaputt lachen.
Warum?
Weil wir so bescheuert sind.
Gibt es jetzt irgendwas spontan, woran Sie das festmachen?
Täglich. Man muss nur die Zeitung aufschlagen, das, was ich schon gar nicht mehr mache.
Moment, Sie haben mir eben erzählt, Sie hören nicht Radio, Sie schauen nicht Fernsehen, Sie lesen nicht mal mehr Zeitung. Sie sind ja total uninformiert.
Ja, jetzt wird es furchtbar arrogant. Ja. Ich bilde mir ein, dass ich so die Grundzüge irgendwann jetzt einmal kapiert habe, wie das läuft. Und ich muss nicht jedes Detail wissen. Das hilft mir ja auch nichts. Man kriegt es ja zwangsläufig mit, was los ist.
Wie bekommen Sie es dann mit?
Ja, entweder erzählt einem jemand was oder...
Also der Trump hat jetzt wieder irgendwie...
Genau, wir haben in Gauting einen wunderbaren Laden, der heißt Wein und Geist. Da beziehe ich meinen Wein und der Inhaber dichtet sehr gerne, so in Wilhelm Busch-Manier. Ich sage ihm immer, und er deklamiert immer sofort, wenn ich reinkomme, und sage, wenn einmal Trump vorkommt, das kostet einen Schnaps. Und den kriege ich dann auch, weil er garantiert vorkommt.
Wie betrunken kommen Sie aus dem Laden raus?
Einstampfen.
Ach so. Und da sind wir wieder bei Hauptsache Mensch heute mit dem Schriftsteller Gerd Holzheimer, der uns eben schon erklärt hat, was er mit einer Theologie des Lachens meint. In dem Klappentext zu seinem spirituellen Lexikon steht aber noch ein schönes Zitat, nämlich: Lachen zu können tut gut gegen die Angst vor Gott, vor dem Nichts, vor uns selbst. Das müssen Sie uns, glaube ich, auch nochmal genauer erklären.
Naja, ich glaube halt, dass das, was wir in uns selbst erkennen, das ist ja oft auch nicht so toll. Also entweder man schaut jetzt in den eigenen Abgrund oder an das Nichts, wenn man halt gerade an gar nichts mehr glauben kann und auch nicht an sich selber. Das sind halt so Schwermutsanfälle, die, glaube ich, jeder mehr oder weniger kennt. Und der C.G. Jung sagt ja, man tut gut daran, sich auch damit zu befreunden. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, auch Gott oder Göttlichkeit setzt sich auch aus heterogenen Bestandteilen zusammen. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass das nur der liebe Gott ist. Der ist halt nicht nur lieb. Schöpfung ist auch manchmal grausam.
Und Ihre eigenen Ängste, lachen Sie die dann weg?
Ja, das ist mir nicht immer gelungen im Leben. Also ich hatte schon mal eine handfeste Krise auch. Seitdem weiß ich, was das heißt. Also weiß ich es wirklich.
Was war da los?
Also ganz genau weiß ich es nicht. Also meine Großmutter, die war noch Bäuerin, eine Frau, die ich über alles geliebt habe und liebe. Sehr gläubig, sehr anarchisch gläubig, wie halt so Bäuerinnen glauben, von der ich auch sehr viel habe. Also vielleicht ist rein genetisch schon einmal so ein bisschen eine Anlage da. Und da gab es dann eine Phase, da konnte ich tatsächlich nicht mehr über mich lachen. Ich hatte das Gefühl, es zerlegt einem in diese Einzelteile. Mhm. Und die habe ich dann so nach und nach wieder zusammengebaut, neu. Und seitdem fühle ich mich, toi, 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 wieder ein bisschen sicherer. Also ich weiß, dass ich heterogen bin und weiß auch, wo es hakt.
Also genau mit dieser Frage, was ist denn Ihr Beruf, haben wir da mitten ins Schwarze getroffen, ja, oder? Also es gab wahrscheinlich
heterogener.
Da so, das ist so nett. Heterogene. Gut, also gehen wir jetzt nicht weiter. Aber Ihr eigener spiritueller Weg war, hat auch so einige Schleifen.
Ja.
Oder, was ich gerade noch sagen wollte zu dieser Krise. Die Tatsache, dass Sie so oft den Beruf gewechselt haben, war da auch immer irgendwie so ein bisschen wieder Nachdenken über sich und was will ich eigentlich im Leben? So kommt es mir zumindest vor.
Naja, ich wusste eigentlich nie so recht, was ich im Leben will, sondern ich habe halt geschaut, was gibt's denn so? Eigentlich der Bub, der die Hände in die Hosentaschen, genau, mit offenem Mund und hey, was macht's denn ihr da? Und so herumläuft, also so bin ich auch aufgewachsen. Mein Vater war ja Landesvermesser, wir waren ja ständig woanders und ständig unterwegs. Also er hat auch gesagt, wir sind Zigeuner. Das war nicht abfällig gemeint.
Haben Sie dann auch jeweils woanders gewohnt?
Ja, ja.
Oder? Achso, okay.
Und ich meine, von daher hatte ich dieses Grundgefühl eh. Ich musste ja dann, bin durch die Dörfer gestapft und musste schauen, wo Spielkameraden sind, kann ich da mitspielen? Was macht's denn ihr? Und das ist mir als Lebensgefühl bis heute geblieben, dass ich dann halt schaue. Und wenn eine Tür offen ist und die können mich brauchen, mein Spiel, dann spiele ich gern mit.
Mhm.
In sehr verschiedenen Bereichen.
Aber das hat dann wahrscheinlich gedauert, bis Sie das so für sich klar hatten, dass Sie so ticken.
Da hat es die Krise gebraucht, dass ich wusste, aha, das gehört ja zu mir. Das ist ja nicht, weil ich nicht weiß, wohin. Also es stimmt zwar, aber es macht mir nichts. Im Gegenteil, ich nutze es.
Ein Weg, Ihr Weg ist dann, glaube ich, auch wirklich was ganz Tiefgehendes bei Ihnen geworden, das Philosophieren, das Nachdenken über das Gehen und das Auf-dem-Weg-Sein.
Ja, also dass man halt nie fertig ist. Doch, vielleicht, wenn man gestorben ist, vielleicht. Aber bis dahin nicht. Und dann ist man immer im sich gestalten, entwickeln, ja, manchmal auch rückwärts gehen, passiert halt. Also das ist das, wo ich einfach sehr glücklich bin, wenn ich zurückschaue, dass es sehr bunt war, sehr vielfältig, sehr viel mitbekommen, sehr viel gelernt einfach.
Links und rechts geschaut?
Ja.
Sein Weg, das Gehen, das sich fortbewegen, das ist etwas sehr Wichtiges im Leben meines heutigen Gastes, Gerd Holzheimer. Denn er schaut sich unterwegs um und macht damit, wo man ihn gebrauchen kann. Und das ist auch gut so. Auch spirituell ist er auf einer Reise, die hat ihn über den Fernen Osten geführt, bis er in einem Kloster gelandet ist. Da waren Sie dann Taufpate bei einer Erwachsenentaufe, habe ich gelesen,
ja,
in Ihrem Lexikon.
Richtig, ja.
Und da waren Sie dann plötzlich wieder zurück. Das müssen Sie vielleicht nochmal selbst genauer erklären.
Also es gab eine Phase, also ich bin immer in der Kirche geblieben. Und das mal klar zu machen, das war mir auch wichtig. Ich bin nicht OB ohne Bekenntnis. Das wäre für mich sehr merkwürdig. Aber ich hatte ich habe eigentlich immer noch einen Jugendfreund, der sich sehr früh als Schüler schon für Buddhismus, also für Zen-Buddhismus interessiert hat, der mir viel gezeigt hat oder auch mich mal mitgeschleppt zu einer Meditation oder ich habe viel mit ihm meditiert. Wir sind viel gelaufen miteinander und das hat mich sehr beeindruckt. Dieser Weg zu Gott, der praktisch ohne Worte auskommt, in einem reinen, aber sehr direkten Zugang. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen. Aber ich habe nie meine Herkunft, das konnte ich gar nicht verlassen. Also das, was Sie eingangs gesagt haben, diese barocke Bilderwelt, ich liebe es. Und mir leuchtet der Zen-Buddhismus ein mit der Bilderlosigkeit und diesen Weg. Aber mir gefällt das andere auch. Und Geschichten zu erzählen, sind ja Bilder, die Geschichten erzählen. Decken, Freskos, überall. Mhm. Und dann diese Geschichte, die Sie da ansprechen. Ja, dann hat eine Freundin, die wollte katholisch werden. Also die war lutherisch ursprünglich und wollte katholisch werden. Und die hat halt niemand mehr gefunden, der Pate war.
Niemand katholischen mehr gefunden.
Okay. Und dann hat sie mich gefragt und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon machen. Aber
so aus Formalgründen.
Ja, ich bin aber jetzt im Moment auch nicht so ganz nah dran. Ja, das macht nichts, hat sie gesagt. Okay, und dann war das in einem Frauenkloster, fuhren wir dahin mit dem Pater, der sie betreut hat, und dort wurde erst Brotzeit gemacht und die Tür ging auf, eine Katze ist hereinspaziert. Also ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Neben mir saß die Äbtissin, die hatte eine Marlboro-Schachtel da neben sich gehabt. Dann haben wir gedacht, hey, was ist das alles? Katholisch ist ja irre, was macht ihr da?
Und dann, das sind ja Menschen.
Ja, es sind Menschen, fröhliche Menschen, die Witze machen.
Das war das,
machen.
Was Sie überrascht,
also
dass Sie fröhlich waren.
So wohlgefühlt, also obwohl ich am Anfang ein bisschen irritiert war, weil es meinem Bild nicht entsprochen hat. Naja, und dann ging es halt zur Messe, das war aber ein runder Tisch, also keine Kapelle oder Kirche, das waren nur vier Schwestern. Und dann saßen wir da so rum, die Katze kam wieder rein, hat sich auf den Schoß von der Äbtissin gesetzt. Dann ging es auf die Kommunion zu. Und dann ist mir aber so reingeschossen, meine katholische Kindheit, ich habe ja 20 Jahre nicht gebeichtet. Dann habe ich so innerlich umgeschaut.
In einer Gemeinschaft von 6 Leuten fällt das auf, wenn ich da jetzt nicht zur Kommunion gehe.
Genau, und dann war der Riesenkonflikt. Entweder komme ich in die Hölle, weil ich nicht gebeichtet habe. Also ich hatte eigentlich nur die Wahl zwischen ewiger Verdammnis und hier, also die mir jetzt sofort so nahen Menschen zu verprellen, inklusive dem Taufkind, Tauferwachsenen. Dann habe ich das in mir abgewogen, habe ich halt umgeschaut. Ich habe dann so einen Sündenberg gesehen, so ungefähr wie der Schuttberg so hoch in München. Also es war, da kommt schon was zusammen,
ja.
In 20 Jahren.
Ups.
Dann dachte ich, oje, oje, oje. Und dann hat der Pater, der eben der Priester war in der Messe, der die Zeremonie auch geleitet hat, der hat es gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr dabei bin und nicht aufpasse und wahrscheinlich auch geahnt, was jetzt in mir los ist. Und es gab auch keine Hostien, sondern einfach einen Brotkorb. Und dann kam es dazu, das auszuteilen. Und ich habe so immer noch wahrscheinlich völlig abwesend geschaut. Und dann schiebt er diesen Brotkorb her zu mir und sagt, jetzt nimm heut. Und dieses hat mir, diese Einladung hat mir wieder alles aufgemacht. Und dachte, hey, wenn das so ist, erstens, dann nehme ich es und zwar gerne. Und so ist es wohl gemeint. Mhm. Und seitdem bin ich wieder sehr dabei.
Weil es so menschlich war?
Ja.
Weil der gemerkt hat, wie es ihm ging?
Ja, auch, aber natürlich auch dieses Nimm halt. Hey, du gehörst zu uns.
So einfach können unangenehme Bilder, wie sie ja viele von der katholischen Kirche haben, von Sündenbergen und man muss immer fromm und andächtig und brav sein, so einfach können die auch mit einem Satz weggewischt werden. Und dann bleibt eine fröhliche, lebendige Gemeinschaft, zu der man einfach dazugehört. So wie man ist. Seitdem mein heutiger Gast Gerd Holzheimer bei einer Erwachsenentaufe Pate war und Kirche mal ganz anders erlebt hat, geht er auch immer mal wieder ins Kloster. Und in einem Interview haben Sie mal gesagt, Ihnen taugt's, dass die auch keine Lösung haben, aber die geben es zumindest zu.
Ja, also ich habe viel von Mönchen gelernt, ja, sehr viel, die auch sagen, wir haben Zweifel. Oder ich habe mit so dem einem damals sehr jungen Abt gesagt, Mensch, du hast das gut, die Umkehr, von der die Benediktiner immer sprechen, du hast die schon. Und dann hat er laut gelacht und dann hat er gesagt, was denkst du denn, jeden Tag fange ich wieder von vorne an.
Ich habe da gedacht,
ach so, wenn das selbst um Abzug geht, naja, okay, dann kann es mir auch so gehen.
Ein weiteres Zitat habe ich von Ihnen gefunden, Blasphemie gibt's nicht, dazu ist Gott zu groß. Das ist jetzt was für Intellektuelle, das müssen Sie mir erklären.
Ja, intellektuell kann ich es nicht erklären. Ich glaube nur, ich glaube, das hat aber einer der Kirchenväter gesagt, war es? Nein, ich riskiere jetzt lieber nichts öffentlich.
Wir können es ja mal googeln.
Ja, genau. Also, es stammt nicht von mir. Aber es hat mir gut gefallen, weil das, denke ich, so wenig wie man Gott erklären kann mit der Vernunft, mit der Ratio, mit Worten, so wenig kann man ihn beleidigen, da kommen wir gar nicht hin. Also wenn einmal jemand, und gerade im Kloster wurden Witze gemacht, also die, puh, da zieht es einem schon echt die Schuhe aus. Ja? Und ich habe immer gedacht, hey, ihr seid schon gut.
Da, Witze
den können
Kloster?
Wir nicht beleidigen, ja. Die kann ich leider hier nicht erzählen.
Ach, schade.
Nein, sind zu hart.
Also, liebe Hörer, gehen Sie mal ins Kloster, wenn Sie richtig harte Witze hören wollen, oder wie?
Also vom Glauben her, ja.
Ja.
Schon.
Wo man denken würde, Mensch, wenn das jetzt irgendein Nichtgläubiger sagen würde, dann wäre es blasphemisch.
Ja, dann wäre es blöd.
Okay, aber die dürfen das.
Ja, sie müssen es vielleicht sogar. Oder, nein, ich kann eine Geschichte erzählen, die ist wirklich komisch. Das war am Faschingsdienstag. Also ich glaube, mein erster Klosteraufenthalt war, weil ich so ein Faschingsmuffel bin. Und dann habe ich gedacht, da bist du sicher.
Dachten Sie.
Das war natürlich nicht der Fall. Also schon am rußigen Montag, der davor ist, lauert mir einer der Brüder ums Eck im Kreuzgang auf. Ich meine, man geht da zum Stundengebet, ist vielleicht mehr oder weniger ergriffen, sollte man ja auch sein, und wird angerempelt von einem Mönch, der sich entschuldigt. Denkt, hey, das ist jetzt auch komisch. Und dann geht man in die Chorkapelle und alle brüllen vor Lachen. Und dann stellt man fest, dass man selber das Objekt des Lachens ist, ja, weil er einem halt mit einem angeschwärzt hat. Also er hat diesen Bodycheck so inszeniert, dass er mir bei der Gelegenheit ins Gesicht gelangt hat und ich war halt angeschwärzt, habe ich nicht gemerkt. Also ich sah halt aus wie der Leibhaftige persönlich, das habe ich erst hinten noch gemerkt und die haben immer geprustet. Und am Faschingsdienstag war dann, ich meine, da ist ja schon dunkel noch beim Morgengebet. Und es ist nur eine Kerze und dann diese Litaneien, das ist für mich, ja, da läuft es mir richtig den Buckel runter. Das hat, das hat so viel an Power, wenn ich mich mal ein bisschen blöd ausdrücken darf. Naja, gut, jedenfalls ist es ist sehr, sehr bewegend, wie ich finde. Naja, und dann rituell schlagen die Mönche dann die Kapuze zurück und dann sitzt einer von denen im Chorgestühl und was sonst wirklich der letzte Heuler ist, diese Teufelshörner, die blinken. Ich meine, in der Fußgängerzone ist das Ödeste, was es gibt, aber wenn in der Dunkelheit am Morgen der Teufel bei den Mönchen sitzt, da hat es alles so zerrissen. Also das war Wahnsinn und dann hat der Abt dreimal, also es war aber noch der Odilo, der hat dreimal versucht, wieder anfangen zu beten und dann hat er gesagt, kommt Leute, wir gehen jetzt frühstücken, wenn der Teufel bei uns sitzt, haben wir keine Chance und alle sind lachend, haben das Gebet abgebrochen und sind zum Kaffee gegangen.
Okay, also die haben Humor. Aber das ist auch das, was sie so wahrscheinlich, ist das benediktinisch oder ist das mönchisch?
Also die Benediktiner haben halt eine auch laute, also Lustigkeit.
Die leben halt wirklich.
Ich finde, die leben wirklich, ja, das gut.
Hat so ein barockes Lebensgefühl. Absolut.
Also ich finde so, ja, ich empfinde so.
Also Gerd Holzheimer ist wieder so richtig im katholisch-barocken, lustigen Glauben angekommen. Gleich reden wir darüber, welche Umwege er da noch genommen hat. Über Wege, über das Lachen und über den Glauben rede ich heute mit Gerd Holzheimer. Und da mag ich nochmal ziemlich an den Anfang dieses Weges gehen. Sie sind nämlich heimlich Ministrant geworden, weil Ihr Vater Atheist war und er durfte es nicht merken.
Ja. Also
wie
der
geht
war,
denn das?
Ja,
das kriegt er doch mit?
Ja doch, das war ein Trick, weil wir haben am Waldfriedhof gewohnt und dann ist meine Großmutter mit mir immer, also so wurde das genannt, zum Grab richten gegangen. Und das Familiengrab war ganz in der Nähe einer kleinen, auch heute noch bestehenden Waldkirche. Und dann sind wir in den Gottesdienst gegangen. Und danach hat sich mir furchtbar über die Predigt geschimpft. Das habe ich nicht verstanden, weil ich die Predigt schon nicht verstanden habe als Bub. Jetzt habe ich mir gedacht, hey, die ist gut, was soll denn das? Die schimpft da, was das wieder für ein Schmarrn war. Und am nächsten Sonntag gehen wir wieder hin und es ist heimlich. Und dann, dann war ich Ministrant, wenn mir das so gefallen hat. Und das hat mein Vater, das weiß ich aber nicht mehr warum, irgendwie rauskriegt. Und dann hat der fast die Hütte abgerissen. Also es muss irgendwas passiert sein. Er war 7 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und für ihn gab es 2 große Feinde, die beide mit K angingen. Das war die Kommunistische Partei und die Katholische Kirche. Aber was da passiert ist, weiß ich nicht.
Ich habe irgendwo dann auch gelesen, dass Sie aber irgendwann mal festgestellt haben, dass Karl Marx und der liebe Gott durchaus Ähnlichkeiten miteinander haben.
Ja, weil das war nach der Wende, da waren dann so diese Flohmärkte, wo sehr viel Ostware verkauft wurde in Berlin. Und da habe ich einen Teppich von einem polnischen Händler aufgekauft. Und der, also mit Karl Marx, also als Fußbodenteppich, den habe ich dann aufgehängt bei mir zu Hause.
Also, Sie haben ihn aufgehängt, nicht zum Drauftreten.
Nein, das geht ja nicht. Das wäre
blasphemisch.
Und dann habe ich behauptet, das ist Gottvater.
Aber haben die nur äußerlich Ähnlichkeit miteinander?
Also die Ikonografie ist verblüffend, finde ich. Also in meiner Kindervorstellung.
Haben Sie sich den lieben Gott als Kind so vorgestellt, so oder so ähnlich? Aber ich auch, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe nur eine sehr konkrete Erinnerung an meinen Schutzengel. Der war komischerweise viereckig, weil den habe ich auch immer angebetet als Bub. Weil das war einfach das Licht, das durchs Fenster kam. Und das Fensterkreuz halt, also der hatte ein Kreuz und war viereckig. Und das fand ich komisch. Auf die Idee, dass das die Straßenlaterne ist, bin ich erst spät gekommen.
Ach so, das war die Straßenlaterne hinter dem Fenster kreuz und das schien rein und das war der Schutzengel.
Auf die Wand über mein Bett und das war mein Schutzengel.
Ist ja nett. Und wann haben Sie es gemerkt?
Das weiß ich nicht mehr. Aber noch heute denke ich dran, wenn ich irgendwo in einem Zimmer bin oder was weiß ich, auf Reisen und ich habe den Widerschein, denke ich, er ist wieder da.
So ein tolles Bild.
Ich finde es auch. Nur komisch ist, dass er viereckig ist.
Immer.
Ja, oder ein bisschen verzogen, weil die noch Perspektive.
Beweglich halt. Aber gibt Ihnen das auch so ein leichtes Beschutzgefühl?
Ja, ich finde das schön, ne?
Toll.
Also ich mache ja nie einen Vorhang zu.
Ich kann ihn auch nicht haben, weil man den Kontakt zu außen hat und wissen möchte. Verstehe ich sehr gut. Jazzmessen haben Sie mitgemacht.
Ja, das hatte aber einen sehr profanen Grund. Wir waren auf einer reinen Bubenschule und das war dann eine Möglichkeit, dass man erstens schulfrei kriegt vom Direktor persönlich, weil man woanders Jazzmessen gespielt hat in Schulen. Und wir haben natürlich immer Mädelsgymnasien ausgesucht. Das heißt, wir hatten erstens schulfrei, zweitens vom Pfarrer 10 Mark gekriegt und haben halt so, die Mädels in der ersten Reihe so ein bisschen ins Auge gefasst.
Und als Musiker hat man da ja durchaus gute Karten. Okay,
funktioniert immer.
Männer, unglaublich. Zeit für eine Halbzeitpause. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder bei Hauptsache Mensch hier im Münchner Kirchenradio. Und dann rede ich mit Gerd Holzheimer unter anderem über sein ökumenisch-katholisch-barockes Ich und darüber, wie aus einem Christbaumverweigerer ein Krippenfan wurde, der seine ganze Bibliothek für die Heilige Familie und allerlei Begleitfiguren zur Verfügung stellt, die man nicht unbedingt an einer Krippe erwarten würde. In der letzten Stunde haben wir schon ziemlich viel gelacht, mein heutiger Gast, der Schriftsteller Gerd Holzheimer und ich. Zeit also für neue Erkenntnisse über den Glauben und das Lachen. In einem Interview haben Sie zum Beispiel gesagt, ich trete nicht aus, weil ich darauf warte, dass die Kurie austritt, weil die gehören nicht dazu, ich schon. Gewagte These, würde ich mal sagen. Warum sind Sie katholischer als die Kurie?
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen.
Leute.
Das ist natürlich eine dieser Flapsigkeiten, die man mal irgendwo.
Und dann kommt die Strauße damit um die Ecke und redet auch noch drüber. Und jetzt soll es auch noch was Schlaues dazu sagen.
Denkt Mensch, Meier. Jetzt holt sie gleich. Kommt dann nicht noch mehr. Ist ja furchtbar. Aber es ist eigentlich. Natürlich braucht eine Kirche von der Größe der katholischen Kirche eine Verwaltung, gar keine Frage. Gleichzeitig wehrt sich was in mir, aber das ist wahrscheinlich die Großmutter in mir, dass ich mir meine Spiritualität verwalten lasse. Also was die ganze Struktur betrifft, das ist unabdingbar. Aber ich finde, den Glauben kann man einem nicht so eng vorschreiben.
Wo fühlen Sie sich da eingeengt?
Na, ich persönlich überhaupt nicht. Ich halte mich halt nicht dran.
Okay, aber wenn Sie sich dran halten müssten, was stört Sie dann am meisten?
Ja, dann könnte ich zum Beispiel nicht mit meiner Frau zusammenleben, ist doch ein Witz.
Weil?
Weil sie lutherisch ist. Großer Gott.
Doch, da kriegt man doch einen Dispens.
Ja?
Ja, das geht.
Naja, ich weiß nur, dass der Bruder Gastmeister immer, wenn ich dann wieder aus dem Kloster ins bürgerliche Leben zurückgekehrt bin, was übrigens immer schwieriger war für mich, als ins Kloster reinzugehen, auch merkwürdig. Und also immer hat er mich an die Klosterpforte begleitet und hat gesagt, also bis bald, heirat keine Lutherische, obwohl er es ja wusste, dass es schon passiert war. Und dann das Zweite war, und werd du so, wie ich sein soll. Das ist auch so ein Segensspruch.
Das ist schön, ja.
Also ja, oder dass die dann nicht mit zur Kommunion gehen kann, das ist ja ein Witz. Also akzeptiere ich auch nicht, sie auch nicht, Gott sei Dank.
Machen sie einfach.
Ja.
Mehr über evangelisch-katholisch-ökumenisches Familienleben, über gemeinsame und getrennte Abendmahle und über die etwas andere Krippe von Gerd Holzheimer hören Sie gleich bei uns bei Hauptsache Mensch. In einem Flyer zu einem Kulturevent im Fünfseenland, das mein heutiger Gast, der Schriftsteller Gerd Holzheimer, mitorganisiert, bezeichnet er sich als zutiefst ökumenisch und ist doch katholisch-barock. So ein bisschen haben wir es, glaube ich, gerade schon rausgehört, wie das funktioniert. Aber wie definieren Sie das? Wie geht das?
Also im Kopf bin ich schon auch lutherisch. Doch. Das beeindruckt mich auch, das Wort und die Überzeugung, überzeugende Kraft des Wortes. Klar, als Schriftsteller ist mir da, wäre es ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ihr gefällt mir als Sprachmensch. Die Familie meiner Frau, die aus Norddeutschland kommt, sind sehr viele Pastoren. Und die waren in der Bekennenden Kirche zum Beispiel im Dritten Reich. Da habe ich höchsten Respekt davor. Also die haben das, was sie gesagt haben, auch so gemeint und danach gehandelt. Und das gefällt mir als Haltung. Also die hätte ich auch gerne noch öfter bei mir. Und das, der Körper, das sieht man ja an, dass das eher katholisch ist. Das ist halt allen Sinnenfreunden dieser Welt auch sehr zugetan.
Stimmt, wenn man sich mal so die... Vertreten. Ja, es gibt auch hagere Bischöfe.
Ja, das stimmt.
Aber nicht so viele. Der unsere nicht.
Ja, für mich gehört ein Priester oder ein Mönch. Das ist ja auch schon zur Karikatur geworden. Der hat halt ein bisschen am Bauch und lacht.
Und das ist dann das barocke Katholische, das Sie mögen.
Mhm.
Aber wenn es dann in die Tiefe geht, ist es eher protestantisch.
Ja, es ist halt es ist alles widersprüchlich, was man sagt.
Wobei man
ja sagen
würde, dass Lachen nicht tief ist.
Ja, ja, eben. Oder meine Witze sind ja auch über das Wort vermittelt. Ja, man begibt sich da natürlich in Widersprüche. Ich glaube eben, da bin ich eben ganz und gar nicht lutherisch, weil ich nicht glaube, dass man Gott erklären kann mit Worten. So nicht und so nicht. Also da hat es schon wieder eine Grenze bei mir. Aber natürlich ist die Vernunft etwas ganz Unabdingbares für menschliches Leben und auch für Spiritualität. Aber wohlgemerkt nur auch. Ausreichend tut es nicht für mich.
Kriegt man das dann beides zusammen? Ich denke erst drüber nach und dann fühle ich es oder ich fühle es und frage mich, warum?
Ja, ich denke, so ein Wechselspiel, das macht man ja im Leben auch, dass man spontan zum Beispiel reagiert oder sich freut oder ärgert und dann überlegt man sich, was war jetzt da. Und beim Freuen eigentlich nicht, dann nimmt man es halt und freut sich. Aber wenn man sich ärgert, dann, es hat ja immer auch einen Grund, der in einem selber ist, das was wir vorher besprochen haben. Ich glaube, das, was einem anderen Menschen einem ärgert, das hat man halt in sich selber. Sonst würde man ja sicher nicht ärgern.
Stimmt. Ihre Frau kommt aus Norddeutschland?
Also sie ist gebürtig dort, aber sie lebt eigentlich ihr ganzes Leben.
Den Glauben hat sie aber von ihren Eltern vermittelt bekommen.
Ja.
Insofern ist es dann norddeutsch geprägt.
Ja, sie ist einfach die viel vernünftigere von uns zwei.
Das liegt daran, dass sie eine Frau ist.
Ja, okay.
Aber könnte eine Norddeutsche auch katholisch sein und kein bisschen barock? Also wie ist man katholisch, evangelisch, ökumenisch? Kann man es überhaupt beschreiben?
Nein, letztlich, jeder Mensch ist, wie er halt dann ist. Aber so Großlinien gibt es schon, glaube ich. Es gibt, also ich hatte das auch eine meiner Stationen, dass ich mal für die evangelische Landeskirche in der Fortbildung der Pastorinnen und Pastoren, vor allem aus Norddeutschland, für eine Woche lang für Mysterienspiele zuständig war. Und ich meine, da gibt es dann schon echte Mentalitätssprünge und kulturelle, wie soll ich sagen, interkulturelle Vermittlungsprobleme. Die hatten am Anfang das Gefühl, wenn ich geredet habe, die waren entsetzt einfach. Also es war richtig gemerkt. Die haben das Gefühl gehabt, sie sind irgendwie in so einem keltischen Heiden zum Opfer gefallen, der an Voodoo glaubt oder sowas.
Was haben sie denen denn erzählt?
Ja, ich habe halt barocke Mysterienspiele dargestellt, was das für eine Tradition ist. Und das Ziel
also
war
sowas übrigens, wie den Palmesel oder sowas wie...
Prozessionen. Das war ja früher noch viel stärker. Oder gerade hier in München, der Orlando di Lasso, das wurde ja inszeniert, tagelang zum Teil. Und das kennen die natürlich nicht. Also das kennen die nicht einmal aus Büchern oder Geschichte. Oder Oberammergau, das ist für die der Hammer einfach. Und dann war aber, das war das Passionsjahr 2010. Und da sind wir dann hingefahren, beziehungsweise ich konnte ausgerechnet an dem Tag nicht. Und ich hatte einen Co-Referenten, der war auch Pastor, auch aus Norddeutschland, mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin. Ist zwischen dem Bozen-Pastor in der Diaspora. Das ist auch sehr interessant. Und der ruft mich dann aus Oberammergau an und sagt, du hast sie alle versaut, du hast uns alle versaut, jetzt wollen alle ein Autogramm vom Christian Stückel und vom Jesus.
Kommt ein norddeutscher Pastor nach Hause und hat ein Autogramm von Jesus in der Tasche, das wird wahrscheinlich etwas verwirren. Mein heutiger Gast Gerd Holzheimer bringt norddeutsche protestantische Pasteure dazu, sich Autogramme von Jesus zu holen. In Oberammergau, weil seine Fortbildung über bayerisch-katholisch-barocke Mysterienspiele offensichtlich ziemlich erfolgreich war. Andererseits war er jahrelang Christbaumverweigerer. Warum?
Ja, das finde ich inzwischen auch nur noch blöd von mir.
Weil ich verrate mal ein Geheimnis, ich habe ein bisschen was, als ich recherchiert habe, ein paar Filmaufnahmen gesehen, bei Ihnen steht eine Menge Kitsch rum. Ja. Ich würde es Kitsch nennen. Sie sagen wahrscheinlich Erinnerungen oder Lustige.
Nein, ich liebe sowas.
Okay, aber darf ich Kitsch sagen?
Ja, bitte. Das ist aber in einem speziellen Raum nur.
Okay, denn die Wohnung ist aufgeräumt.
Ja, die Wohnung ist, die ist eher fast kühl. Also wir haben so unterschiedliche Bereiche, aber die gemeinschaftlichen sind eher, wie soll ich sagen, also ist die Menschen, die mich kennen und zum ersten Mal zu mir kommen, sind sehr überrascht, wie es ausschaut. Also so ordentlich und eher ein bisschen wenig möbliert. Oder?
Aber der Christbaum hätte dann einfach nicht reingepasst? Oder?
Nein, das war, ich weiß auch nicht mehr, ich hatte da so eine Phase von antibürgerlichen Ressentiments, da konnte ich das nicht mitspielen.
Okay.
Und dann aber gut, wenn Kinder da sind, dann macht man das einfach.
Und dann war da aber nicht nur der Christbaum, sondern auch?
Die Krippe eben, aus Familienbeständen. Also mein Großvater hat die schon angefangen, der hatte ein Lebensmittelgeschäft, ein Spirituosengeschäft. Und die erste Krippe hat er aus einem Zigarrenkistel gebaut, nach dem Krieg.
Und dann ist die immer erweitert worden, weil es ist ja inzwischen ein Riesending, habe ich auf einem Foto gesehen. Die steht in der Bibliothek und nimmt den halben Raum ein.
Ja, den ganzen inzwischen.
Oh, okay. Kann man da selbst durchgehen?
Ja, gerade noch außenrum, dass man die Kerzen anzünden kann. Und zu den Büchern muss ich auch noch hin.
Bauen Sie schon auf?
Nein, das mache ich immer mit der jüngeren Tochter. Einen Tag lang brauchen wir. Und dann wird immer gestritten über die Dramaturgie, weil sie kommt vom Theater her und dann wird immer um die Dramaturgie gestritten, wer da von woher kommt und was mitbringt. Und wir haben ja eine Abteilung, die ist so oberbayerisch und eine ist Palästina, also mit echtem Wüstensand und in Oberbayern ein echter Bach. Und das muss natürlich alles koordiniert werden.
Ich versuche gerade, mir das vorzustellen. Ein Theatermensch und ein Schriftsteller bauen eine Krippe auf. Was sind denn da so die Kriterien, was wohin gehört?
Ja eben, also das ist so,
also was, schon. Was macht Ihre Tochter am Theater?
Also die ist Dramaturgin und zwar in einem sehr experimentellen Theater, also wilde Sachen. Und die hat natürlich auch dann entsprechende Einfälle, aber dann ist sie dann manchmal wieder die konservativere, also das sind auch ganz merkwürdige Hin- und Her-Verwerfungen.
Was ist so ein typischer Dialog zwischen Ihnen beiden? Was war letztes Jahr zum Beispiel?
Genau, aber letztes Jahr war der zweite Hirte von rechts. Das ist doch wurscht. Wer geht jetzt mit dem Kamel durch die Wüste? Nein, er kann nicht durch die Wüste.
So. Warum kann der Hirte nicht durch die Wüste gehen?
Ja eben, das ist dann die Gegenfrage. Ich brauche rechts.
Gut, Hirten und Kamele kriege ich ja so gerade noch auf die Reihe. Wir haben es aber am Anfang schon gesagt, was es dann noch alles gibt. Eine Apfelschorle für die Maria?
Ja, es ist dann so, dass oft Besucher, die dann kommen, sagen, da fällt mir auch noch was ein. Und da gibt es eine, die Rosemarie Zacher ist, bildende Künstlerin, die auch Bücher von mir schon illustriert hat. Und die bringt wahnsinnig gern so, wie sie es nennt, so kleinen Futzelkram mit. Eben zum Beispiel eine Biokiste für die Heilige Familie, für den Josef ein Bier, für die Maria Apfelschorle. Und
variiert das jedes Jahr so ein bisschen dann?
Oder? Ja, es kommt halt immer noch mehr dazu. Ja.
Also ist das, was wir im letzten Jahr gebracht
haben. Das Alte wird immer wieder neu aufgebaut und dann, darum ist es so groß geworden. Mein Vater, also wir hatten ja nicht so furchtbar viel Geld.
Genau, Zigarrenkiste, haben Sie
ja
gesagt.
Ja, und jedes Jahr durfte eine Figur gekauft werden. Und das war für mich einer der schönsten Adventsabende immer, dann zusammen, damals war er noch auf dem Marienplatz, da hinzugehen und eine Figur auszusuchen. Und das durfte ich auch mitbestimmen, als Bub schon.
Aber Sie sind so oft umgezogen, da durfte die Krippe wahrscheinlich auch nicht zu groß sein.
Ja, die war lang bei meiner Mutter und da blieb sie, glaube ich, auch, bis ich dann gesagt habe, ich glaube, wir brauchen die Krippe wieder.
Weil die Kinder wollen sowas, ich bin ja gar nicht so.
Nee, aber ich war dann natürlich der am begeistersten war am Anfang.
Weil sie sich da so richtig austoben konnten, oder? Mhm. So richtig Geschichten erzählen konnten. Und bei denen erkennt man manchmal nicht auf den allerersten Blick, was die mit der Geburt Jesu zu tun haben. Aber auf den zweiten. Gleich geht's weiter mit Gerd Holzheimer und seiner Krippe. Hier bei Hauptsache Mensch. Wie es zugeht, wenn der Schriftsteller Gerd Holzheimer und seine Tochter, die Dramaturgin, an einem experimentellen Theater die Familienkrippe aufbauen, das haben wir eben schon gehört. Ich mag mir das Ergebnis noch ein bisschen besser vorstellen können, weil ich habe gelesen, was es da gibt, aber so ein paar Dinge müssen Sie mir noch erklären. Welche Rolle spielt zum Beispiel die Blaskapelle da? Sie haben schon gesagt, eine bayerische Abteilung und eine palästinensische.
Ja.
Wie heißen die?
Also Palästina oder das Heilige Land.
Ja, genau, aber palästinensisch ist es dann nicht.
Doch, wir haben auch drei fesche Palästinenserinnen, die daherkommen. Ja, die leben ja da, wenn man heute nach Bethlehem kommt. Das sind Palästinenser. Also christliche zum Teil oder auch muslimische, aber die gehören doch in die Krippe. Die waren ja damals auch da. Also natürlich nicht als Muslime.
Genau, wären sie sehr vorherschauend gewesen. Also so nein, 500
aber als
Jahre Volksstamm voraus.
Halt. Gab es die ja auch schon. Oder Vorfahren von denen halt.
Und die Blaskapellen gab es wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber wenn sie in Bayern, wir stellen es ja immer so dar, als wäre die Krippe in Bayern. Und dann ist doch klar, dass eine Blaskapelle kommt, wenn der Jesus geboren wird. Das finde ich schon klar.
Zirpende Grillen im Krippenterrarium?
Ja, das ist das Mediterrane, der mediterrane Sound dazu. Das ist
die andere Seite.
Mhm. Die sind hinter einer römischen Ruine und das kriegt man am Viktualienmarkt für Insektennahrung. Die werden verfuttert sonst für Leute, die ein Reptil haben zu Hause. Und bei uns leben die wochenlang durchs ganze Haus.
Und dann
hat man im Winter Mittelmeer.
Oder aber gehört? Die sind nicht im Terrarium? Die
Doch. Ja, sonst wird es die Katz fressen.
Gut, dann wär's vorbei
mit dem Sound. Weil die mischt ja auch mit in der Krippe.
Hat die einen festen Platz?
Ja, sie sollte einen haben, aber sie hält sich nicht dran.
Was sind die Lieblingsplätze der Katze?
Im Sand natürlich. Im Wüstensand wäre das angenehm.
Toilettenhäusel mit Herz und Zeitungsleser.
Ja, das muss doch auch sein. Ich meine, wenn da so viele Leute kommen, ich weiß ja nicht, wie viele Figuren wir haben. Aber ich meine, das geht ja nicht, dass die da in die Pampa gehen. Da muss doch ein bisschen geregelt das werden.
Und das schaffen Sie trotzdem, das alles in einem Tag aufzubauen?
Ja.
Das ist aber dann strukturiertes Arbeiten,
naja,
trotz
wir haben
der Diskussion.
Also der Grundplan ist ja quasi die ganze Elektronik. Also in Neapel haben wir so wunderschöne, da gibt es ja so bewegte Krippen. Und da ist dann einer, der angelt und es muss ja alles angeschlossen werden. Und einer, der, na dann haben wir den Johannes im Badezuber, der ist ja schon ein halbes Jahr alt und der wird dann gebürstelt, Entschuldigung, von seiner Mutter. Und das bewegt sich ja alles. Also erst muss man die ganzen Drähte und das haben wir als Plan. Also das geht relativ schnell.
Das muss auch jedes Jahr an
dieselbe
Stelle.
Und da hilft da die Frau mit, weil die ist technisch einfach geschickter. Und die hat mit ihren Brüdern immer die Eisenbahn aufgebaut und das ist das gleiche Strukturprinzip.
Und da drauf kommen dann die...
Dann das Moos und der Sand und...
Diskussionen der
beiden
Kreativen.
Und dann beginnt erst die
Dramaturgie. Welcher Teil nimmt mehr Zeit in Anspruch?
Gleich ungefähr.
Wie einigen Sie sich dann? Also ist dann irgendwann eine Flasche Wein im Spiel und Sie sagen, komm, lass gut sein, jetzt morgen stelle ich es eh um, du bist aus dem Haus.
Na, das ergibt sich schon immer.
Sie werden sich noch einig
ja,
nach
ja,
wie
immer,
vor.
Immer.
Aber Sie sehen jedes Jahr ein bisschen anders aus.
Ja, ja.
Schön.
Ja, und dann erweitert halt. Und jetzt heuer haben wir noch, das wird dann ganz fürchterlich, so Secondhand zufällig. Also für den kleinen Enkelbuben, der ist 3, gibt es noch eine Playmobil-Extra-Ausgabe. Ich meine, das Christkind als Playmobil, das ist der Hammer einfach. Und das wird davor aufgebaut, dann kann er mit dem spielen und lasst das andere in Ruhe.
Und die Frage ist, ob er die gleichen Veranlagungen hat wie die Katze.
Schauen wir mal.
Wenn es freigegeben ist zum Spielen, ich weiß nicht.
Die Spielkrippenzone, so haben wir uns jetzt das ausgedacht.
Ich bin gespannt, ich würde gerne die Ergebnisse hören. Und warum gehört das alles wirklich daher? Also Sie haben ja alles da reingebaut, was es auf der Welt gibt oder zumindest in diesen beiden Ländern gibt. Warum hat das alles dann wirklich theologisch für Sie seinen Platz da?
Naja, man spricht ja vom gelobten Land Israel oder Palästina, und Bayern ist ja eigentlich auch ein gesegnetes Land, und ich denke, oder wir haben den Heiligen Berg Andex, wir haben auch viele heilige Berge. Und wenn wir die Krippen bei uns aufbauen, dann spielen die in einer alpenländischen Atmosphäre. Und die Hirten haben Trachten an und Loden.
Und jede Figur, die es bei Ihnen an die Krippe schafft, muss auch irgendwie in den spirituellen Überbau passen?
Tut sie ja auch, weil dann, also da ist ja das Kind, das die große Hoffnung weckt, und da gehen alle hin und schauen und bringen was mit und feiert zusammen und freut sich, und so ist es ja auch gedacht für die Besucher, die dann kommen.
Wenn Sie jetzt was Neues dazustellen, sehen Sie das irgendwie und finden es lustig und erst dann überlegen Sie, ob es in die Krippe passt, oder sehen Sie irgendwas und denken, das wäre was für eine Krippe?
Ja, zu eher. Also das sind auch oft Zufallsfunde. Also nein, es sind immer Zufallsfunde. Also was weiß ich, auf dem Terrarium, wo die Grillen unten drin sind, da tanzt ein Derwisch, den habe ich in Istanbul gefunden. Das ist halt ein Derwischkloster.
Genau. Man muss es nur richtig einordnen. Aber wer glaubt, die Diskussionen über die Krippe enden im Hause Holzheimer in dem Moment, in dem die Krippe steht, der irrt. Denn man muss sich ja auch noch darüber einigen, wann sie abgebaut wird. Dreikönigstag oder Maria Lichtmess? Das ist die ökumenische Frage, die dort geradezu salomonisch beantwortet wird. Wie? Das hören Sie gleich. In der Krippe des Gautinger Schriftstellers Gerd Holzheimer gibt es eine Blaskapelle, ein Klohäusel, zirpende Grillen und ein Derwischkloster. Haben Sie auch eine Lieblingsfigur?
Ach, das ist schon die Maria, immer eigentlich, als Bub schon. Also auch in der Kirche. Das ist einfach die Schutzmantel-Madonna.
Das ist jetzt so ganz und gar unökumenisch, die Maria als die Beste da irgendwie rauszuholen.
Also die Monika Trasch, mit der ich hier viel Programme mache und in dem Jahr auch Luther-Programme gemacht habe, hat wunderschöne Marienlieder aus dem Lutherischen gefunden. Gibt schon wohl.
Also dürfen Sie als zutiefst ökumenischer Mensch das auch?
Das will ich hoffen, ja.
Ja, Sie haben da keine inneren Konflikte, weil Null. Das ist ja irgendwie doch was sehr Katholisches, Mariengläubigkeit.
Ja, ist doch schön.
Okay.
Also für mich ist er als Bub, ist auch heute noch so, wenn ich in den gestirnten Nachthimmel schaue, das ist natürlich der Mantel von der Maria. Das sind die sternbesetzte Innenseite ihres Mantels.
Diese Krippe bauen Sie aber auch zu einem ganz bestimmten Fest wieder ab. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber es geht darauf zurück, weil Ihre evangelische Frau und Sie sich nicht auf einen Termin einigen konnten.
Ja, ja. Ja, das ist dann, also die rationale Debatte ist, weil der Christbaum dann natürlich irgendwann die Äste so traurig hängen lässt. Und dann wird es auch gefährlich mit dem Anzünden, das leuchtet mir auch alles ein. Aber sie will immer schon, ich glaube, nach Heilig Dreikönig abbauen, das ist dann 7. Januar. Und für 2 Wochen finde ich ein bisschen aufwendig, außerdem finde ich es schade. Und ich plädiere natürlich, wie sich's gehört, katholisch für Maria Lichtmess. Und da wurde jetzt in diesem Sinne immerhin fast 3 Wochen Kompromisstag gefunden. Das habe ich der Monika Trasch erzählt. Und dann hat sie gesagt, komm, da machen wir Musik draus. Und das ist im liturgischen Jahr bis jetzt noch nicht verankert gewesen, ein Krippenabbausingen. Also wie so Adventssingen, Weihnachtssingen. Haben wir jetzt ein Krippenabbausingen. Und dann kommt sie mit ihrer grünen Geigen und bringt 1-2 Musiker mit. Und wir laden Leute ein. Und es ist natürlich um 11, dann gibt es eine Weißwurst für alle und dann wird gesungen und dann kann die Krippe abgebaut werden.
Und das hat sich so richtig zu einem Fest entwickelt.
Ja.
Schaffen Sie es dann auch nebenbei, die Krippe einzupacken?
Nein, da warten wir, bis die Leute draußen
dann das
sind.
Ja. Wer kommt da alles so?
Also es ist so aus dem engsten Freundes- und Bekanntenkreis, also auch manchmal ein Musiker dazu noch. Also die Musik ist unheimlich schön, dann das ist jetzt keine Gaudi. Das ist eine sehr ernsthafte, schöne Musik.
Wirklich so wie so ein Adventssingen.
Ja.
Durchaus andächtig.
Ja, ja, und ich halte natürlich eine Ansprache, ist ja klar.
Was sagen Sie dann da?
Ich spreche über bayerische Volksfrömmigkeit und Brauchtum. Und dass da eine empfindliche Lücke geschlossen werden konnte.
Ist das jedes Jahr dieselbe Ansprache?
Nein, die muss ich mir natürlich wieder was ausdenken.
Wird das schwieriger von Jahr zu Jahr?
Ich fürchte, ja. Ich weiß noch,
weil der Ansatz bleibt
Ahnung,
ja immer derselbe, gell?
Ja, ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr dann sage.
Wann fangen Sie an, daran zu arbeiten?
Wenn es mir einfällt.
Also irgendwann eines Nachts schrecken Sie auf und sagen, jetzt habe ich eine Idee.
Genau. Hoffentlich.
Wird schon. Lösen Sie andere Ökumene-Probleme auch so salomonisch?
Also wir haben eigentlich keine Probleme. Also man muss gar nicht Salomon sein.
Also das mit dem gemeinsamen Abendmahl haben Sie ja für sich geklärt. Weiß das Ihr Pfarrer?
Weiß ich gar nicht. Wir sind ja auch oft unterwegs, also das merkt ja niemand. Und ich habe mal von einem der Mönche, aber jetzt von einem anderen Orden, das war in der Osternacht, genau. Und da hat meine Frau gesagt zu ihm, naja, ich darf ja da sowieso nicht mit. Und dann sagt er, wieso nicht? Und dann sagt er, ja, ich bin lutherisch. Dann sagt er, Moment mal, das kann Ihnen niemand verbieten. Wer an den Tisch des Herrn kommt, wird angenommen, aus. Und der wusste es dann. Und ganz bewusst. Und das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Also das ist wieder dieses Nimmhalt-Gefühl. Ja. Und wenn ich da zum Beispiel bei den Lutherischen eine Woche war, da war ich auch sehr überrascht. Ich kannte das Ritual nicht, dass sich die im Kreis um den Altar versammeln und dann wird die Schale weitergereicht. Und dann kam die, also beziehungsweise kurz bevor sie bei mir ankam, habe ich zu der Pastorin, die neben mir stand, ins Ohr geflüstert und gesagt, wie soll ich jetzt das machen? Ich glaube, ich darf das nicht. Ich wusste es ja wirklich nicht. Ja. Und dann hat die gesagt, spinnst du? Und das fand ich auch so ähnlich wie nimm halt. Also wer das jetzt nicht nimmt, der spinnt einfach. Auch sehr erleuchtend.
Das sollte man sich mal so ein paar Minuten auf der Zunge zergehen lassen. Wer das jetzt nicht nimmt, der spinnt.
Der spinnt einfach.
Krippenabbau singen heißt die ökumenische Lösung der Frage Dreikönigstag oder Maria-Lichtmess. Und das mit dem gemeinsamen Abendmahl haben Gerd Holzheimer und seine Frau auch einfach pragmatisch gelöst. Sie waren an Ostern zusammen in einem katholischen Kloster. Warum?
Da ist dann halt doch, wie soll ich sagen, das Programm etwas gehaltvoller. Da wird geweiht, da werden Speisen geweiht. Das sind ja alles unheimlich alte und althergebrachte Rituale und Bräuche, die einfach schön sind und auch Spaß machen. Und dann bringt man sein Körperl oder...
Dieses Körperl, das ist jetzt was zutiefst bayerisch-katholisches.
Ja.
Wer packt denn das bei Ihnen?
Ja, das macht mit einer Liebe meine Frau, die mich geradezu rührt immer, weil sie das so liebevoll zusammenstellen, was da alles dazugehört und auch ein Blumensträußchen und ich stecke dann nur eine Flasche Wein dazu. Weil
heimlich oder dürfen Sie das?
Nein, die schaut dann schön raus und die sieht man auch von Weitem. Findet übrigens schon Nachahmer in der Kirche. Am Anfang waren wir allein. Dann erschrecke ich immer selber ein bisschen, dann ist das der größte Korb und dann Wein hat es auch noch. Und dann im nächsten Jahr sieht man, da machen gleich mehrere mit und finde ich eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, das macht meine Frau mit so einer Freude und Liebe, die mich einfach berührt.
Das war also Ostern und den Rest des Jahres kann man da sagen, dass es Ihnen eigentlich total egal ist, welche Kirche es gerade ist?
Naja, also der Pastor hat natürlich ein Problem, Speisen zu Wein. Ich erinnere mich, dass der Pastor, von dem ich erzählt habe, in Bozen mich gleich angerufen hat, ja, die Feuerwehr steht vor der Kirche und die wollen, dass ich die Schläuche segne. Und hat er gesagt, das mache ich nicht, ich segne keine Schläuche. Dann habe ich gesagt, das ist blöd, weil das ist ziemlich wichtig. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, darfst du Menschen segnen? Ja, das darf ich. Und dann habe ich gesagt, dann stell die Feuerwehrleute dahinter und segne mal richtig rein in das Ganze und dann haben alle das, was sie brauchen. Das hat er auch gemacht.
Da waren Sie dann der Kulturdolmetscher. Aber zurück zu der Frage. Wäre es Ihnen und Ihrer Frau lieber, wenn Sie nur noch eine Kirche hätten, in die Sie gehen?
Also ich finde es ganz schön, wie es ist eigentlich, weil man kann dann auch einmal anders entscheiden und kann sagen, jetzt bräuchte ich die Lehre. Also die leere lutherisch-evangelische Kirche mit wenig Bildmaterial oder Programm. Und dann bin ich wirklich mit mir konfrontiert und meinem Inneren und werde auch nicht abgelenkt. Blöd ist halt, wenn man nichts findet gerade in seinem Inneren, dann hat man halt gar nichts.
Das heißt, das eine ist fürs Hirn, das andere ist für den Kopf.
Ja,
das eine ist
oder
fürs Herz.
Hat ja
oder
unterschiedliche Epochen.
Ja.
Oder ein buddhistischer Meditationsraum, wo gar nichts drin ist, der hat ja auch was, enorm was. Also liebe ich immer noch sehr.
Und Sie suchen sich dann immer das raus, was gerade passt in Ihrem Leben?
Ja, wie man halt gerade gestimmt ist. Aber es überwiegt deutlich längst schon das Katholische.
Sie waren in der Ostermesse gemeinsam in einem katholischen Kloster. Sie waren zusammen in evangelischen Gottesdiensten, wo Sie ganz selbstverständlich beim Abendmahl teilnehmen dürfen. Wie machen Sie es an Weihnachten? Wo gehen Sie da hin? Evangelisch-katholisch abwechselnd?
Nein,
oder?
Das muss ich zugeben, da dominiere ich, weil da ist einfach mehr los. Es macht mehr Spaß. Meine Frau findet es auch.
Es gibt so Feste, die müssen dann einfach barock sein. Ja. Voller Kitsch.
Ja, na, was heißt, full also Monty. Kitsch. Ich habe mal einen Film mit einem, dem Walter Stephan gemacht. Der hat dann, ich glaube, den fünften Abend, den fünften Sonnenuntergang aufnehmen wollen. Dann habe gesagt, du Walter, wir haben schon vier, jetzt wird es langsam kitschig. Dann schaut er mich groß an und sagt, hast du ein Problem mit deinen Gefühlen? Und seitdem verwende ich das Wort Kitsch nicht mehr.
Jetzt bin ich schon wieder von meinem gerade gesponnenen Faden abgekommen. Ich lasse mich leicht aus dem Konzept bringen heute. Also Weihnachten ist das Fest so mit richtig viel Gefühl. Da sind wir wieder. Mhm. Was bedeutet Ihnen Weihnachten sonst? Also um mal zurückzukommen auf das spirituelle Lexikon, dieses Fest, die Geburt Jesu, was bedeutet Ihnen das?
Also ich finde, ein schöneres Fest kann es doch gar nicht geben, als ein Kind, das geboren ist und auf das man Hoffnung setzt und sagt, also ob er uns jetzt gleich erlösen wird, das ist ein bisschen viel verlangt, finde ich. Das müssen wir eigentlich selber machen. Aber mit der Hoffnung, mit der Liebe, die wir dadurch kriegen, schaffen wir das sicher besser.
In Ihrem spirituellen Lexikon, in dem ich so ein bisschen gestöbert habe, haben Sie dann geschrieben, dieses Kind wird, so hofft man, den Frieden bringen. Man wird sich noch wundern. Gewaltig wird man sich über dieses Kind wundern, denn es wird Wunder tun. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, so wird man von diesem Kind sprechen. Und der Friede, der von diesem Kind ausgeht, könnte ein Friede der Seele sein. An sowas könnte man im Advent denken.
Ich glaube, das ist einfach der Sinn des Advents und des Weihnachtsfestes. Frieden einfach.
Dann
den brauchen wir.
Wünsche ich Ihnen das, wünsche ich uns allen das.
Vielen Dank, wünsche ich auch allen.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Gerne.
Und das war es auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Und zwar auf unserer Homepage, die da heißt münchner-kirchenradio.de. Da gibt es auch ein paar Infos und Links zu meinem heutigen Gast, dem Schriftsteller Gerd Holzheimer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.